Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo.
Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren.
Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Wer das Neue Testament schon immer mal wieder gelesen hat, der wird über so manche Gruppierungen gestolpert sein, über so manche Gruppen von Gläubigen, denen Jesus begegnet ist, mit denen man erstmal grundsätzlich nichts anfangen kann. Da gab es zur Zeit von Jesus ganz, ganz viele verschiedene Gruppierungen und wir dachten uns, eigentlich wäre es doch mal ganz spannend, mal hineinzuschauen und für euch wirklich, für euch Zuhörer mal zu hören, was wissen wir denn über diese Gruppen? Also zum einen, was wissen wir historisch über diese Gruppen? Was ist gesichert? Was hat man gefunden darüber? Und zum anderen, was sagt die Bibel und passt das überhaupt mit dem biblischen Bericht überein oder ist da doch die Historie von der Bibel getrennt und letztendlich, was lernen wir davon, wie Jesus mit diesen Gruppen umgeht? Ich denke, es sind ganz spannende Folgen mit historischem Kern, Kern auf jeden Fall, aber historischen Wert, der drin sein sollte. Und ja, wir wollten einfach mal mit einer Gruppe heute starten.
Okay, und ich darf sie vorwegnehmen. Yay! Und zwar, es geht um die Pharisäer heute. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was können denn das für Gruppen sein? Aber ihr habt bestimmt schon mal was gelesen, dass irgendwie so ein Gleichnis von Jesus letztlich mit einer Frage angefangen hat, die ihm irgendjemand gestellt hat. Und meistens liest man dann über die Pharisäer auch, dass sie irgendwelche Hintergedanken hatten und so. Und ja, gerade wenn es dann auch in Richtung Ostern geht und Verrat und sowas, da spielten ja auch die Pharisäer eine große Rolle. Also von daher muss man sagen, sie hatten ja auch, kann man vielleicht sagen, das hört sich vielleicht zu positiv an, aber ja doch, sie hatten eine entscheidende Rolle in der Heilsgeschichte letztlich zu spielen letztlich, ja, in der ganzen Frage, wie kam es dazu, dass Jesus ans Kreuz ging. Und in der Regel eigentlich würde fast sagen, zu 99% kommen sie ja schlecht weg. Und das habe ich mich auch schon immer gefragt, sind sie wirklich so durchaus so schlecht oder gab es auch mal was Gutes an den Pharisäern?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage. Gerade Matthäus lässt, glaube ich, die Pharisäer sehr, sehr schlecht dastehen. Es gibt andere Evangelien. Ich weiß gerade nicht, ob es Lukas oder Johannes ist. Lukas dürfte es eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, im Johannes-Evangelium kommen die, glaube ich, nicht so ganz so schlecht weg. Aber auch halt durchwegs nicht krass positiv nicht gut, oder so. Ja.
War Nikodemus, jetzt starten wir gleich, aber jetzt die Frage, weil jetzt ich weiß nicht, Nikodemus, war der auch Pharisäer?
Das ist eine gute Frage, schon, oder? Also kann durchaus sehr sein, sehr gut sein.
Schriftgelehrter und jemand, der auch ein Lehrer, ne, der im Hohen Rat auch.
Genau, wir waren im Hohen Rat. Wir wissen, dass im Hohen Rat vor allem zwei Gruppierungen waren. Das eine waren die Pharisäer, das andere die Sadduzäer. Und die Pharisäer waren eine kleinere Gruppierung im Hohen Rat. Aber weil er viele Glaubensinhalte geteilt hat, die Jesus auch geteilt hat, kann das sehr gut sein. Ja? Also zum Beispiel der Nikodemus könnte sein.
Denn der ist ja durchaus nicht nur negativ, denn er wird ja fast schon positiv gesehen. Er war zwar ein bisschen beschränkt, Jesus
kleiner
muss
Schisser,
ihm die Augen öffnen,
ja.
Aber er hat doch ein Interesse gezeigt und hat tatsächlich ja auch später noch, also das wissen vielleicht auch die wenigsten, als es so um einige Fragen ging, dann in der Apostelgeschichte, was man jetzt macht, ob man den Sachen Glauben schenkt oder nicht, auch einen Rat gegeben, dass er gesagt hat, lasst sie doch mal machen, lasst sie mal weiter lehren. Und wenn es Gottes Werk ist, können wir eh nichts dagegen machen. Und wenn es Menschenwerk ist, wird es untergehen. Also das kommt dann noch später, ja. Aber anyways, das führt uns vielleicht zu weit weg.
Genau, aber das war Gamaliel.
Wirklich? War Gamaliel. Genau. Mist.
Aber der war auf jeden Fall ein Pharisäer.
Ja, okay. Also da sind sie dann auch mal weise gewesen. Ja. Okay, das war Paulus früherer Lehrer dann gewesen. Ne?
Ja, genau. Also das war wiederum ein anderer. Es gab den ersten und den zweiten.
Oh, wow.
Also da muss man auch nochmal unterscheiden.
Ich verrenne mich hier und verbreite Halbwissen über den Podcast.
Nee, aber das ist eben das Spannende an den Pharisäern. Ich denke, was dem wenigsten bewusst ist, wenn wir einfach mal uns die Gruppierung der Pharisäer anschauen, dass sie doch Jesus sehr, sehr nahe waren in vielen theologischen Aussagen und dann doch in vielen Dingen ganz, ganz fern. Aber ich will uns vielleicht erstmal zu Beginn mit hineinnehmen. Wie sah überhaupt das Judentum aus,
ja,
so zu der Zeit?
Ich überlasse das jetzt dem Jojo, denn der weiß das jetzt.
Ach Quatsch, du weißt das auch gut.
Nein. Sehr gut. Ja, führ uns mal rein.
Und zwar war das Judentum zur Zeit von Jesus sehr, sehr viel breiter gefächert. Ich glaube, es war die Zahl 22, dass Josephus uns, also Josephus war so ein antiker Schreiber, ja, der...
Flavius Josephus.
Genau, Flavius Josephus.
Es ist, glaube ich, einer der Hauptquellen dafür, dass es tatsächlich Jesus gegeben hat und auch, dass es zur Kreuzigung kam, außerhalb der Bibel. Also er hat darüber berichtet.
Genau, und das als Nicht-Christ.
Genau.
Ne? Also der darüber berichtet. Also einer der wichtigsten historischen Persönlichkeiten aus dem ersten Jahrhundert, von dem wir halt ganz viel wissen über das Judentum. Und er, ich meine, er schreibt von 22 verschiedenen Gruppierungen im Judentum. Ja, also das Judentum dürfen wir uns nicht vorstellen, wie zu unserer heutigen Zeit, das, ja gut, heute
ist es auch schwierig.
Ist es auch nicht so eine einheitliche
Masse.
Wahlen
in Israel, ne? Also die israelische Gesellschaft ist ja extremst gespalten in ultra-orthodoxe,
genau, ja,
hin zu, in Anführungsstrichen, Normalgläubigen, hin wiederum zu Gläubigen, aber durchaus liberal, hin zu Megaliberalen und dann auch noch arabischstämmige und also es ist sehr, also es ist überhaupt nicht homogen, die Gruppe. Ja,
das stimmt auf jeden Fall. Also zur Zeit von Jesus war das relativ ähnlich oder noch krasser wahrscheinlich. Also 22 Gruppierungen, von denen die Rede ist, die gar nicht so übereinstimmende Glaubensaussagen hatten. Ja? Eine Gruppierung hat gar nicht irgendwie an die Auferstehung der Toten geglaubt, an Engel und so, die andere schon. Die anderen haben sich wiederum irgendwo auf einer Festung verbarrikadiert, die Essener, die außerhalb von Jerusalem nochmal ihr Lager hatten. Oder ihren Hauptstandort, von dem wir dann die Qumran-Schriften gefunden haben.
Das war
Masada und so weiter.
Oder so, ne? Diese Festung da oben, wo die dann beim Aufstand sich noch verschanzt haben.
Genau, da haben
sowas,
sie sich dann verschanzt.
Am Ende, ja.
Genau, richtig. Und, und dann noch Johannes den Täufer, von dem auch Josephus uns wiederum berichtet und so. Also ganz, ganz viele Gruppierungen, ganz viel brodelt, ganz viel geht ab, ja. Ihr habt vielleicht schon von Zeloten gehört und so weiter, ja. Also das gab es alles, ja. Sogar Herodianer und okay, jetzt fallen sie mir nach und nach alle ein, ne? Aber jeder irgendwie mit einer leicht anderen Agenda, leicht anderen Glaubensüberlieferung und auf jeden Fall war das Judentum zur Zeit des ersten Jahrhunderts nicht so eine homogene Gruppe.
Das ist ganz interessant.
Wie dann relativ nach dem Fall Jerusalems dann eben doch erstmal war. Genau. Aber
also du wolltest sagen, da hat sich dann quasi eine Sicht durchgesetzt und das ist auch interessant.
Das ist ganz spannend, weil für die es nicht wissen, 70 nach Christus ist Jerusalem gefallen, ist eingenommen worden. Titus ist einmarschiert und hat alles ordentlich platt gemacht.
Der Tempel wurde zerstört, ganz wichtig.
Genau, und eine Gruppierung hat das letztendlich überlebt.
Mhm.
Das waren die Pharisäer.
Oh, wow.
Und das heißt,
hast du hier Neugierde geschaffen.
Da haben wir tatsächlich so die Wurzeln, also das heutige Judentum
ist stark
hat,
Pharisäer
hat so
geprägt.
Die Wurzeln aus dem Pharisäertum. Ja.
Das ist echt spannend. Also ich erinnere mich an so einen alten Film. Ich mag ja manche alte Filme. Ben-Hur, den gab es auch schon ganz alt, aus den 50er Jahren.
Ich habe den noch nie geschaut, ne?
Also ein
Shame on me, ne?
Also wirklich, ja. Also ich habe 11 oder 13 Oscars gekriegt. Also ist dann, glaube ich, erst von Titanic eingeholt worden. Also wirklich super gut.
Mhm.
Mein Vater hat den schon geliebt und gesehen, ganz früher im Kino. Deswegen haben wir den immer als Familie auch so zu Ostern gesehen. Und da weiß ich, da sagt eben der Hauptmann der Römer dann, als so seine Ablösung kommt, über die Juden hat gesagt, dieses Volk ist trunken von Religion, ja, überall gibt's da Religionsstifter und dann haben wir noch einen wilden Mann in der Wüste, der heißt Johannes und so, also das Volk ist trunken von Religion, so hat er das beschrieben, das heißt, die haben sich einfach unheimlich mit Sachen beschäftigt, mit Glaubensfragen und dann kann man sich das schon vorstellen, so wie vielleicht manchmal auch heutzutage ich das Gefühl habe, die Gemeindelandschaft splittert sich immer weiter auf, es gibt immer mehr Abspaltungen, bis es von jeder Richtung irgendwas gibt, die das dann so meint, den reinen Glauben oder so zu haben. Man kann es sich richtig vorstellen, auch das Judentum war damals extrem aufgespalten in sämtliche Couleur von Glaubensrichtungen und Auslegungen. Ja.
Absolut. Ja, und da ist eben die Pharisäer, das ist eine von diesen Gruppierungen. was ich einfach total spannend finde, ist, die Pharisäer sind gar nicht so groß, so eine große Gruppierung. Für die damaligen Verhältnisse natürlich schon, ja. Es waren 6000 Menschen, von denen uns Josephus auch berichtet. 6000 Menschen, die dem Pharisäertum angehörten, da gehörten Schriftgelehrte dazu. Man stellt sich die ja manchmal nur als Schriftgelehrte vor, aber nee, da gehörten auch einfache Bauern, Handwerker, Fischer und so weiter, ja. Die gehörten auch dem Pharisäertum an und ja, und das war, also die waren alle schon sehr klar auf ein Leben fokussiert, was in jedem Lebensbereich ja Gottes Wort auslegt, das mit hineinnimmt. Die haben ganz klare Rituale gehabt, sich immer vom Essen gewaschen, also rituell gewaschen, nicht nur Hände waschen und dann sind die Bakterien weg, sondern rituell sich gereinigt. Penibel darauf geachtet, meistens nur von Pharisäern auch gekauft, ja, weil die dann wussten, hey, das wurde schon verzehntet und so.
Oh, wow.
Also ganz, ganz extrem. Aber noch nicht die extremste Gruppe, ne? Das waren wiederum dann die Essener, würde ich sagen. Ja. Aber durchaus, ja, sehr, sehr strenge religiöse Gruppierung.
Ich habe mal jemanden gehört, der auch eine gute Andacht über die Pharisäer gemacht hat. Er hat auch gesagt, er will mal versuchen, eine Lanze für die Pharisäer zu brechen, um mal die guten Dinge so zu betonen, also weil sie halt einfach bei Jesus grundsätzlich schlecht wegkommen. Gesagt, man muss sie sich so ein bisschen vorstellen wie die Pietisten bei uns. Die waren eigentlich
jetzt Schotzer feiert. Oh. Jetzt geht's ab.
Entschuldigung, Pietisten. Aber, gesagt, ja, also Pietist heißt ja fromm, also Pie, das ist lateinisch, heißt die fromm. Und sie waren letztlich die einfach es genau richtig machen wollten mit Gott. Also die waren aus einer Herzensfrömmigkeit heraus, haben sie gesagt, weil wir Gott so ernst nehmen und ihn so wichtig finden, wollen wir auch sein Wort also super genau nehmen. Da kann man gar nicht genau genug sein, sozusagen. Wir müssen es so genau wie möglich machen. Mhm. Und das sind eigentlich fromme Leute. Also es sind eigentlich Leute, die so von der Grundrichtung her das Herz am richtigen Fleck haben, sie wollen es richtig machen, nicht ihretwegen, sondern Gottes wegen.
Ja.
So, und da habe ich gedacht, ja, wenn man sie so in dem Herzen, in diesem Licht sieht, kommen sie einem fast ein bisschen sympathisch vor, ja.
Absolut, und da gibt es auf jeden Fall überraschende Seiten, die sich, glaube ich, auch nochmal auftun werden. Mhm. Aber das hat auch viel mit dem Ursprung zu tun, wo der herkam. Ne, man fragt sich ja manchmal, oder keine Ahnung, vielleicht hat man sich es auch noch nie gefragt, aber im Neuen Testament kommen ja diese ganzen Gruppierungen auf einmal vor.
Ja.
Aber man hat im Alten Testament davon nie gelesen.
Genau, da gab es nur Stämme im Prinzip. Ne? Ja. Es gab den Stamm Juda und es gab halt die Priester.
So genau, die Priester gab es, genau. Und dann gibt es jetzt auf einmal die Pharisäer und so
richtig,
weiter. Ne?
Ja.
Wo kommen die eigentlich her?
Ja.
Und das ist relativ spannend, denn in dieser, wir nennen das in der Theologie die zwischentestamentliche Periode. Mhm. Ja,
ja.
Also zwischen Altem und Neuen Testament, ja, das letzte Buch Maleachi.
Apokryphen drin geschrieben sind,
genau,
in dieser Zeit, ja.
Richtig, also gerade auch die erste, zweite Makkabäer, die sind ja nicht als heilige Schriften anerkannt von unserer Kirche, eben weil die historischen Daten nicht perfekt stimmen oder manches auch einfach geschrieben wurde aus ideologischen Gründen, aber haben durchaus auch einen historischen Wert für uns. Und da weiß man auch einiges von. Da ist richtig viel abgegangen, ja, also zum Beispiel unter Alexander dem Großen, ja, der ist einmal durchmarschiert, ja, hat natürlich auch Israel eingenommen. Als er gestorben ist, kamen seine Unterkönige, die Diadochen, an die Macht und haben sich immer wieder um Israel auch gestritten. Der ägyptische Herrscher und der
syrische
Herrscher, genau.
Ptolemäus und der Seleucius.
Genau, beziehungsweise Antiochus Epiphanes, dann war einer der härtesten von den Herrschern dort. Also, ging richtig die Post ab.
Mhm.
Und irgendwann ist unter den Priestern, sind Dinge passiert, dass die zum Beispiel den Herrschern einfach Geld geboten haben, um Hohepriester zu werden. Also es ging gar nicht mehr so sehr darum, kommt der Priester aus der Linie Aarons, sondern entgegengesetzt der Bibel wurden dann manche Juden oder ich meine auch einmal nicht Jude, aber ja, manche Leute gegen Geld von den Herrschern über Israel eingesetzt. Okay, du bist jetzt Hohepriester. Mhm. Und das, obwohl das gar nicht hätte sein dürfen.
Mhm.
Und das ist das, wo die Pharisäer so hervorkommen. Sie sind ja vom Namen her wahrscheinlich fromme Krieger, also oder Abgesonderte, ja, die sich absondern von den anderen und die hier wieder das Volk Israel zurückführen wollen. Und man muss da auch ein bisschen die Geschichte verstehen, denn die Pharisäer sind ja, die Juden sind ja komplett einmal ins Exil nach Babylon gewandert und jetzt sind die wieder zurückgekommen. Und die Pharisäer wollten auf gar keinen Fall, dass so etwas nochmal passiert. Mhm. Na, sie wollten auf gar keinen Fall, dass man sich wieder den Götzen zuwendet. Und daher kommt so diese Richtung, ja, als Gegenbewegung zu dieser Liberalisierung, die stattfindet im Reich. Und
Und auch ein Gegentrend zur Politisierung, wie du gesagt
hast. Auf jeden
Fall. Die sich quasi eigentlich ein geistiges Amt hatten, wie Priestertum, die sich dann aber den Herrschern der damaligen Zeit angebiedert haben und sich damit dann auch die Gunst erhofft haben oder sich vielleicht sogar eingekauft haben, mit denen wollten sie ja nichts zu tun haben. Und da auch wieder, eben zurück, ein sympathischer Zug. Sie waren letztlich die rechtgläubig sein wollten. Könnte fast sagen, rechtgläubig, ist ja griechisch, heißt orthodox. Das ist ja auch so, sie wollten unbedingt, dass das so, wie es das Alte Testament schreibt, dass das tatsächlich passiert und sie wollten es ganz eng nehmen und waren aber überhaupt nicht kompromissbereit, da irgendwo sich politisch irgendwo irgendjemand anzubiedern oder so.
Genau.
Das haben sie nicht gemacht. Also da waren sie strenggläubig, im positiven Sinne.
Absolut. Und gerade auch zur Zeit von Jesus sind sie deswegen auch gar keine Freunde vom Kaiser oder von der römischen Herrschaft, im Gegensatz zu anderen Gruppierungen zum Beispiel, ja, die da sehr, sehr dahinter waren. Und hatten deswegen auch eine große Rückendeckung vom Volk. Also man stellt sich einfach mal diese Zeit vor, überall werden irgendwie Steuern erhoben und der einfache israelische Bürger kommt gerade so über seine Runden wegen den ganzen teuren Steuern. Und der Hass auf die Römer wird immer größer. Es fängt ja an, richtig zu brodeln, so zu der Zeit und über die nächsten 40 Jahre hinweg, bis es dann wirklich zum Krieg kommt. Und ja, das Volk hat natürlich gerade auch die Pharisäer zu denen aufgesehen, weil das war eine Gruppierung, die waren im Hohen Rat, auch wenn sie nicht die Stimmmehrheit hatten, aber sie konnten eben, ja, sie haben das Volk irgendwo auch repräsentiert, bis zu einem gewissen Grad.
Und nochmal eine positive Sache, das ist, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt The Chosen sieht, da sieht man das auch so ein bisschen, also diese Serie über die Jünger Jesu. Aber man weiß auch, dass eben das geistliche Leben nicht nur im Tempel und in Jerusalem stattgefunden hat, sondern auch in Synagogen vor Ort.
Genau.
Das waren teilweise kleine Räume, so kleine Dorfvereine, würde man jetzt übertragen auf Deutschland so nennen. Mhm. Und die wirklichen wichtigen Priester und so die jüdische Elite, Jerusalem hat sich da nicht weiter drum gekümmert, aber es gab tatsächlich Pharisäer, die auch in kleinsten Städten quasi in der Synagoge gearbeitet haben und auch mal das Wort ausgelegt haben, gelehrt haben. Also klar, sie hatten alle auch den Zug natürlich nach Bedeutung und nach Wichtigkeit und natürlich war immer ein Fokus auf Jerusalem, aber es gab tatsächlich Pharisäer auch in kleinen Orten und sie haben dort einen Dienst am Wort irgendwo auch getan. Also sie waren wahrscheinlich, wie du schon sagst, beim Volk durchaus beliebt und wichtig, weil sie tatsächlich auch ansprechbar waren und sich so um die Belange des Volks auch gekümmert haben.
Ja, das ist sogar spannend, ne? Paulus sagt ja, ich bin der Sohn eines Pharisäers, ne? Also Benjaminit und so weiter. Also er stammt von denen ab. Und bei ihm wissen wir ja, dass er ursprünglich gar nicht aus Israel kommt.
Genau.
Ne? Also Tarsus, er ist Israelit, aber er kommt aus Tarsus.
Ja.
Und dann waren sogar da eine Pharisäerfamilie, ja, die dann wahrscheinlich ihren Sohn, den kleinen Paulus, wahrscheinlich, ja, vielleicht auf eine Schule geschickt hat, dann in Israel.
Genau, ja.
Ja. Also durchaus, ja, oder ihr sagt ja auch, ne, wehe euch, ihr Pharisäer, ihr fahrt übers Meer, um einen, ja, euch gleich zu machen und so, ne? Also die hatten auch so eine große Reichweite, nicht nur in Jerusalem, ja.
Also sie hatten quasi auch Missionare, kann man fast sagen. Hatten sie
ja,
auch.
So, ja, so klingt das auf jeden Fall. Ja. Ja.
Mhm.
Gut. Ja, die spannende Frage ist halt jetzt bei den Pharisäern, aber, also jetzt wissen wir so ein bisschen, wo die herkommen, aber was glauben die denn? Mhm. Und warum, oder was, also was glauben die und was kritisiert Jesus? Ne? Mhm. Das, glaube ich, das muss man relativ fein sezieren, weil wenn ich so Leute über die Pharisäer reden höre, das sind so Begriffe, die immer wieder fallen, ja, die waren gesetzlich. Das wäre so ein Begriff, gesetzlich. ich glaube, dieser Begriff, der ist nicht so gut, nicht so gut treffend, weil er suggeriert, die haben Gottes Wort streng wahrgenommen. Ja, sie haben Gottes Wort ernst genommen, ja, und haben, und weil sie das Gesetz ernst genommen haben, und sich dran gehalten hat, ja, haben, deswegen waren die dann so streng, ja. Also das ist so etwas, was ich in meinem Umfeld immer wieder wahrnehme, wenn man heutzutage so ein bisschen die Pharisäer betont. Ja.
Aber ich würde sagen, das Wort geht eigentlich noch weiter. Es ist eher als heuchlerisch oder also falsch. Auch, also assoziiert man damit, wenn man sagt, du Pharisäer, dann bist du nicht nur strenggläubig, sondern eher scheinheilig.
Scheinheilig, ja.
Also ich weiß nicht, ob das hier auch in Hessen bekannt ist, aber es gibt einen Pharisäer, das ist ein Getränk. Ich weiß nicht, ob das nur in Norddeutschland bekannt ist.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, also das ist, ein Pharisäer ist im Prinzip ein Kaffee mit Schnaps. Also das ist eigentlich Kaffee mit so einer Sahnehaube, aber da drin ist Korn oder irgendwas anderes oder Rum, ja. Und das ist auch so, du versteckst quasi den harten Alkohol im Kaffee und machst noch eine schöne Sahnehaube obendrauf. So. Und ich auch gedacht, ja, das ist so ein bisschen, ja, halt so wie die Mönche früher das Fleisch dann in den Maultaschen versteckt haben. Ja. Das so.
So klingt das.
So klingt das, das ist ein Pharisäer. Ja,
das ist ja etwas, was Jesus auch ihnen ganz oft in den Kopf wirft. Ne? Ihr Pharisäer, ihr Heuchler.
Genau,
ne? So. Ja. Und Heuchler, das Wort ist auch spannend, ist griechisch Schauspieler.
Oh, das wusste ich auch noch nicht.
Also der einen Seite, ne, tun sie etwas, was sie aber gar nicht wirklich verkörpern. Also, ja. Ja, was, vielleicht können wir mal sammeln, was uns so einfällt, was Jesus an ihnen kritisiert.
Oh ja.
Also
das eine ist dieses übertriebene Verzehnten, ja, ne? Das hat er ja ihnen gesagt. Also ihr verzehntet irgendwie die Minze und den Dill und den Kümmel und also ihr hättet das quasi nicht lassen sollen, aber viel, viel wichtiger ist aber eben eure Herzenshaltung, auch der Gehorsam zum Beispiel. Und da gehen sie halt an dem Wesen des, auch selbst des Gesetzes vorbei, sagt ja Gott. Also sagt Jesus selbst. Also ihr geht am Wesen des Gesetzes vorbei, indem ihr es nur wortwörtlich nimmt, aber nicht versteht, was dahinter gemeint ist. Ne? Oder eben auch sowas wie mit dem Sabbat, als dann die Jünger die Ähren abessen und sie konfrontieren ihn und sagen, ey, wie ungläubig sind denn da hier deine Jünger? Und er sagt eben tatsächlich, ja, aber was ist denn, sind die Menschen für den Sabbat da? Oder ist nicht eher der Sabbat für den Menschen da? Also sie halten sich vom Wortlaut des Gesetzes, ja, haben sie recht, aber sie missverstehen den totalen Sinn dahinter. Also das sind so zwei Dinge, die mir einfallen.
Ja, ist spannend, ne? Jesus sagt ja auch, ne, denk mal, ne, geht hin und denkt mal drüber nach, über das Wort, das Gehorsam will ich und keine Opfer, Barmherzigkeit, ja. Also dass das die wichtigen Dinge sind. Ist schon spannend, ne? Also weil, wenn wir dann aber halt auch in Gottes Gesetz hier einmal hineinschauen, da wird ja nirgendwo gesagt, du darfst am Sabbat nicht mit der Hand eine Ähre pflücken. Aber was gesagt wird, ist, du darfst am Sabbat nicht ernten.
Ja.
Und da sehen wir so ein bisschen, wie die Pharisäer so einen Zaun drumherum gebaut haben. Und wenn man das mit gesetzlich meint, ist das ja absolut richtig, ja, weil die haben nochmal Gesetze aufgestellt, die dann gegen Gottes Gebote gehen.
Mhm.
Und weil eine Sache, die Jesus auch ganz klar an ihnen kritisiert, ist, dass sie Menschen Gebote aufrichten. Ja, wir euch hier Pharisäern, ja, also sie beten, sie stellen Menschengebote auf. Und das ist etwas, was die Pharisäer auch sehr ausgemacht hat.
Mhm.
Die hatten ganz viele mündliche Überlieferungen drumherum, was später in der Mishnah und im Talmud eingeflossen ist. Also wir können im Talmud Dinge lesen von
den Pharisäern. Deswegen sagt man, das heutige Judentum hat ganz viel letztlich Pharisäerglauben und Pharisäertum eigentlich noch
zumindest drin, in den Wurzeln. Ja. Bei den Orthodoxen würde ich sagen, ja.
Also, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, und dann merkt man aber eben auch, die Pharisäer waren ja durchaus auch am Geld interessiert, ne? Also das kommt auch mehrmals durch.
Ja, Jesus sagt ganz klar, ne? Ihr Pharisäer, ihr seid geldgierig, ihr fresst die Häuser der Witwen zum Beispiel. Also.
Ja, genau. Oder er prangerte ja zum Beispiel auch an dieses, man konnte ja ein besonderes Opfer irgendwie machen für den Tempel und die Pharisäer haben das durchaus beworben, dass man dann quasi den alten Eltern quasi das, was man ihnen schuldig ist an Unterkunft und an Versorgung, also kann man sagen die Rente, einfach wegnimmt und sagt, ach, ich gehe jetzt aber dafür in den Tempel. Und dafür haben sie quasi geworben, dass die Leute ihnen das Geld geben, statt denen, die es brauchten.
Ja.
Und da merkt man eben auch, also sie haben das einfach nicht so gelebt. Denn das ist ganz klar, selbst schon im Alten, also im Neuen Testament warnt Jesus überall davor, vor der Liebe zu Geld. Aber selbst im Neuen Testament kann man denen das schon entnehmen, dass das keinen Sinn ist, weil Gott auch immer wieder sagt, was hilft euch Reichtum? Mir gehört sowieso alles und die Abgaben sind dafür, um euer Herz richtig zu bringen und nicht, um mich reich zu machen. Ne?
Vielleicht können wir einfach mal ein paar Verse da aufschlagen. Ich habe gerade mal Lukas 16, Vers 13 und 14. Da sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon so als der Gott des Geldes. Mhm. Und dann heißt es in Vers 14, das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren und sie verspotteten ihn. Mhm. Also, ja, ein Gleichnis, was auf jeden Fall schon mal reingehauen hat bei denen.
Ja, und ich meine, das finde ich auch immer krass, also Jesus warnt ja nicht nur die Jünger oder seine Nachfolger vor dem Reden der Pharisäer. Das tut er sehr häufig so, ne? Als er schon so sagt, ja, hört mal das, was sie sagen. Also, was sie sagen, das ist häufig sogar richtig. Das dürft ihr sogar tun. Ihr dürft nur nicht das tun, was sie tun. aber ich finde es halt immer wieder krass, wenn er sie dann vor sich sieht, also wie konfrontativ er ist. Also er nennt sie ja Schlangen und Otternbrut und sowas.
Also
ne?
Das ist richtig krass. Ne? Da habe ich mir oft gedacht, ui. So,
wer ist denn dieser liebe Jesus?
Genau, von wegen, man darf nicht beleidigen. Ne? So, Schlangenbrut, ja. Oder Kinder von Satan, ganz klar in Johannes Evangelium, was ja Schlangenbrut ist. Ja, das ist ja die Assoziation mit dem Wort.
Ja.
Also Nachkommen von Satan. Also ordentlich, ne? Krass.
Ja, also deswegen, meine Frage ist halt immer noch so ein bisschen, man hätte sie doch auch so stehen lassen können, so nach dem Motto, das sind einige von denen, die es gut gemeint haben, aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich so denominationsmäßig auch so ein, zwei Kirchengemeinden oder so sagen, wo ich auch sagen würde, auf die trifft es genauso zu. Oder auch irgendwie im Mittelalter irgendwelche Mönchsgruppierungen oder so, ne, die auch gutes Anliegen hatten und einfach vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Warum geht Jesus sie so als Einzige so extrem scharf an? War das einfach, weil es in der Zeit so war? Oder war es einfach Teil der Heilsgeschichte vielleicht, dass er sie so gegen sich aufbringen musste, damit dies erfüllt wird? So ganz ist mir noch nicht ganz klar, warum. Also das so das Ziel ist, er hätte ja genauso gut sich wenden können gegen die, die total ungläubig sind zum Beispiel oder die total hedonistisch leben. Also nur auf eigenen Lustgewinn oder eigene Freude oder Liberale oder was auch immer. Er hätte auch andere Gruppen angehen können. Ne? Warum die Pharisäer so extrem?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich kann nur mutmaßen. Ne? Aber ein Gedanke, den ich so dazu hätte, wäre, dass die Pharisäer, die versuchen ja gerade, sich zu heiligen für den Messias, der kommt. Und dann kommt der Messias und sie lehnen ihn vollkommen ab.
Ja.
Und bringen ihn sogar ans Kreuz.
Mhm.
Und die freuen sich überhaupt nicht drüber, dass Jesus heilt. Ja, sie haben sich in ihrem Herzen wirklich so dermaßen verschlossen und halten halt diese Fassade außen aufrecht. Aber letztendlich führen sie das ganze Volk auch in die Irre. Ja, sie haben den Schlüssel, aber rücken ihn nicht raus. So, ne? Und ich glaube, das ist etwas, warum Jesus gerade auch die Pharisäer sehr angreift. Mhm. Aber sicherlich auch, weil es auch eine Gruppierung ist, der er auch ständig begegnet ist.
Mhm.
Also deswegen, glaube ich, lesen wir auch so viel von ihm, weil mit den Sadduzäern hat er nicht so viele Begegnungen.
Mhm.
Bei den Essenern gibt es ein paar Mutmaßungen, wo er da Begegnungen hatte. Aber ja. Ich glaube,
das sind also, und die anderen, so zum Beispiel die Zeloten, hat er den Simon, den Zeloten mit reingenommen. Aber man sieht jetzt nirgendwo, dass er so extrem stark dagegen redet, dass es jetzt total sündig ist, irgendwie mit militärischer Gewalt zu versuchen, die Römer zu vertreiben. So, ne? Viele haben das ja von ihm auch erwartet. Und er hat einfach gesagt: Nee, sorry, not with me. Also, ich bin das nicht. Ja, aber er war nie so extrem dagegen. Aber du hast schon recht, anders als viele andere hatten tatsächlich ja die Pharisäer das Ziel, die Menschen vorzubereiten auf den Messias. Und wenn er dann da ist und sie erkennen ihn nicht, dann zeigt es ja tatsächlich was, auch in geistlicher Dimension, wo sie einfach nicht offen waren, dem Heiligen Geist gegenüber, der ja quasi ihre Herzen, also wenn ihre Herzen offen gewesen wären, würde ich mal sagen, hätten sie ihn ja erkennen können. So wie tatsächlich Nichtgläubige ihn erkannt haben, wie alte Menschen oder kranke Ausgestoßene ihn erkannt haben, sogar Leute, die nicht aus dem Volk Israel waren, ja, haben ihn erkannt, wie zum Beispiel der römische Hauptmann oder sowas, oder die Frau da von Sidonien und Tyros, die haben ihn auch, also Leute haben ihn erkannt, auch wenn sie ganz wenig über den Messias wussten, aber sie hatten diese Offenheit im Herzen und das hatten die Pharisäer offensichtlich nicht. Also wahrscheinlich war es richtig, dass sie so stark angesprochen wurden von Jesus. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt letztens auch aus einem Buch einen Ausschnitt gelesen, da wird gemutmaßt und ich fand es sehr, sehr spannend, den Gedanken. Der Ort, wo Jesus groß geworden ist, der heißt ja Nazareth.
Mhm.
Und Nazareth vom Wortstamm Nazirea kennt man das so ein bisschen, oder ich kann kein Hebräisch, ne, aber irgendwie so von der Wortwurzel, also für Wurzelspross,
ja, genau,
ne?
Für
was
Spross,
so,
ja.
Was so für den Messias ein Bild ist im Alten Testament. Und die wohnen in Nazareth und das war halt irgendwie so ein Dorf und gehen nach Bethlehem. Also die haben Verbindungen nach Bethlehem und gehören ja, in Bethlehem waren ja die Nachkommen Davids.
David, ja.
So, jetzt in dem Buch werden dann einige Dinge angeführt, dass es gut sein kann, dass Nachkommen von David ausgesiedelt sind nach Nazareth.
Mhm.
Und dieses Wort sind die, von Josef wird zum Beispiel gesagt, er war ein gerechter Mann.
Mhm.
Und dieses Wort für gerecht, Chassidim, ja, es kommt so ein bisschen, ist dieser Ursprung auch von der Wurzel von Pharisäer, so, ja, von den Abgesonderten, die Gerechten, die Hasidäer, von denen die herkommen, so. Und bla bla bla, ne? Am Ende sagt so der Autor oder sagt, ja, es kann sehr gut sein, dass Jesus Pharisäer war und in dieser Großfamilie von Pharisäern groß geworden ist, die zu allen Festen dann nach Jerusalem hineingegangen sind. Und ja, ich glaube, wenn ich sterben würde und Leute würden so meine theologischen Dinge nachlesen, dann würden die wahrscheinlich auch ganz viel finden, wo ich mit Leuten diskutiert habe.
Mhm.
Die allerdings auch irgendwo richtig, ja, an Gottes Wort dran sind, aber ich diskutiere über Gottes Wort und die würden nicht so viel finden von irgendwie anderen Dingen, ja, wo ich irgendwie mit ihr Lehren groß oder so im Gespräch bin.
Ja.
Ja, also es ist eine Mutmaßung, ne? Ja. Also dass da einfach Jesus ja doch nah dran ist, theologisch, ja.
Also ich denke, es wird bestimmt auch Hintergründe gegeben haben, historische oder eben auch in der Biografie von Jesus als Menschen so, die wir nicht unbedingt kennen, die offensichtlich auch die Evangelien geschrieben haben und damit letztlich ja auch Gott selbst nicht für ganz unbedingt notwendig empfunden hat, dass wir sie jetzt unbedingt wissen. Aber ich glaube, das, was uns jetzt tatsächlich helfen kann, ist das, was Jesus in der Ansprache an die Pharisäer uns sagen will über Herzenshaltung, die auch heute noch sehr modern sind. Denn das muss man eben auch sagen, nur weil wir jetzt heutzutage hier keine Pharisäer sind, vom Wortsinn her, können wir uns doch sehr so benehmen wie Pharisäer. Also von daher habe ich mich häufig schon so dabei ertappt, zu sagen, so zum Beispiel jetzt eben dieser Pharisäer, der laut gebetet hat, sozusagen, ach, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten, der ist ja jetzt gerade erst zum Glauben gekommen, ist schon wieder halb am Abfallen, so, ne, aber Gott sei Dank, ich bin treu, so. Habe ich mich mal ertappt, so, dann denke ich und ich sage, ist genau pharisäermäßig, ne, also da muss ich aber sagen, tut's mir echt gut zu sehen, wo hat Jesus deutlich gegen gesprochen und da ist es dann auch nicht so relevant, warum jetzt genau diese Gruppe so er auf dem Kieker hatte, aber wo sehe ich Herzenshaltung, die ich auch ganz leicht haben kann an den Pharisäern? Mhm. Ja.
Ja. Ja, also das können wir jetzt gerade noch so zu sagen. Also ich denke wirklich, so die Herzenshaltung ist so dieser ganz wichtige Punkt. Ne? Mhm. Und Und wenn so eine Sache mir wirklich ganz wichtig ist, wenn ich mit Leuten über Pharisäer rede, dann ist es mir, dass nicht ihr Fehler war, dass sie Gottes Wort ernst genommen haben, sondern Jesus prangert an, dass sie Dinge hinzugefügt haben, dass sie Menschengebote mit reingebracht haben und nicht in dem Sinne gesetzlich waren, dass sie Gottes Wort ernst genommen haben, weil das nimmt ja Jesus selbst total ernst.
Ja.
In all dem, was er berichtet. Also da sehen wir, dass er wirklich Gottes Wort absolut ernst nimmt.
Also sie haben im Prinzip so die Sachen gemacht, die Offenbarung 22 nochmal ganz stark uns vorwarnt tatsächlich. Mhm. Also das, was so im Buch aufgeschrieben ist, zum Beispiel, also Vers 18 ist es zum Beispiel, ja, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Also das ist so eine Sache, die haben sie wahrscheinlich gemacht, ja. Gesetze hinzugefügt einfach. Ja,
ja. Ja, eine, also wenn ihr als Zuhörer einfach nochmal ein bisschen was über Kritik von Jesus lesen wollt an den Pharisäern, dann könnt ihr einfach mal Matthäus Kapitel 23 aufschlagen. Das ist ein ganzes Kapitel, was eigentlich um die Kritik geht an den Pharisäern. Es beginnt schon damit, das heißt, da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Und dann geht's halt richtig ab, ja. Also ständig Heuchler nennt Jesus sie und so weiter. Also da lernt man immer ganz, ganz viel an den Dingen, die Jesus kritisiert und wo wir eben auch aufpassen müssen. Ne?
Ja.
So sieht unsere Herzenshaltung so aus. Und was mir aber jetzt zum Schluss noch relativ wichtig ist, ist eine Stelle, die ich extrem witzig finde in der Apostelgeschichte.
Ja.
Markus, weißt du, hast du eine Idee?
Also ich weiß, dass nach Pfingsten viele, da sind ja diese 3000, die zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, ob tatsächlich explizit Pharisäer steht, aber viele auch von den Priestern, glaube ich, sind hinzugekommen. Mhm. Also unter den ersten Gläubigen waren auch viele, die so früher sich gar nicht auf die Seite von Jesus gestellt hätten. Ja. Ich weiß nicht, ob du das meinst.
Nee, meine ich nicht. Aber da habe ich auch mal dran gedacht, ob, also ich meine auch Priester, und dann dachte ich auch, steht da irgendwo nochmal, dass viele Pharisäer zum Glauben kommen. Aber ich wüsste es gerade nicht.
Nee, ich kann ja gucken, während du was sagst. Ja.
Aber ich meine die Apostelgeschichte 23.
Ja.
Und da lese ich mal eine Begebenheit vor, die ich persönlich extrem witzig finde. Es ist nämlich Paulus vor dem Hohen Rat.
Mhm.
Also, ne, Hohen Rat haben wir schon gesagt. Da sind die Sadduzäer und die Pharisäer vertreten. Und die Sadduzäer, das waren die Priester. Und oder viele der Priester, und genau, und die waren jetzt eben da, und da wird der Paulus jetzt vorgezogen, ja, was verbreitet er hier für ihr Lehren? Und dann heißt es in Vers 6, ab Vers 6, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesen Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen.
Hm. Guter Verteidiger letztlich von dem Apostel dann.
Ja. Und auch relativ smarter Move so von Paulus, dass er sagt, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung werde ich gerichtet, weil er ganz genau wusste, die Sadduzäer, die glauben da nicht dran.
Ja.
Und die Pharisäer durchaus. Hm. Ja, und das ist einfach eine ganz wichtige Stelle. Wird uns übrigens durch Josephus auch bestätigt, dass die Pharisäer, der war nämlich selbst Pharisäer gewesen, Josephus, dass die Pharisäer an die Auferstehung glauben, sie glauben an Engelmächte, sie glauben daran, dass ein Gericht am Ende geben wird. Und das, ja, haben die Sadduzäer nicht geglaubt.
Mhm.
Und damit sind die Pharisäer durchaus eine Gruppierung, die sehr, sehr nah an Jesu Theologie auch wirklich dran ist.
Das war die heutige Wortreich-Folge.
Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.